Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Jochen Gauss hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gauss ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gauss groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Der freie Fall.
Insolvenz. Gauss verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gauss weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gauss. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Die ganzen Erlebnisse aus dem Bürgerkrieg, die kriegst du nicht aus dem Kopf. Mhm. Ob du Schießereien, Leichen, selber bedroht von Soldaten, all diese Sachen, wenn du von Foltergeschichten hörst, von Inhaftierungen, von Exekutionen, die du entweder hörst oder von Menschen hörst, das sind alles Sachen, die kriegst du als Kind mit.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Weil es in der Politik ja immer heißt, dass die Menschen auf dem Land ganz andere Sorgen haben, ganz anderes Ticken und Denken als in der großen Stadt, warte ich schon lange darauf, einen Mann in meinem Podcast zu Gast zu haben, der heute endlich hier ist. Denn er kommt rum, so heißt eine der TV-Sendungen, die er moderiert und in denen er aus scheinbar wirklich komplett normalen Leuten, ganz normalen Menschen, richtig spannende Fernsehsendung macht und deshalb natürlich einen hoffentlich anderen Blick auf diese Stadt-Land-Sache hat und nicht nur darauf. Darüber wollen wir sprechen, aber wenn ich ihn schon einmal hier habe, natürlich auch über seine Karriere, die anders gelaufen ist, als er sich das, sagen wir, vorgestellt hat, vielleicht sogar gewünscht hat. Wobei ich mir wiederum vorstellen kann, dass das heute mit Mitte 50, so alt ist er auch schon, keine Rolle mehr spielt. Ich freue mich und muss jetzt ganz tief Luft holen auf den Moderator, den Journalisten, den Herausgeber, den Schauspieler, den Speaker, den Autor, den Sänger und Entertainer. Und jetzt weiß jeder, wer da ist, Jared DiBaba. Jared, habe ich was? Erstmal herzlich willkommen. Moin.
Ja, moin. Danke. Mensch, was für eine Hammer-Anmoderation.
Na, habe ich was vergessen?
Nein.
Was sagst du, wenn, das ist so eine doofe Frage, was sagst du, wenn dich heute jemand fragt, was machen sie, nee, dich fragt keiner, was machen sie oder was machst du beruflich, ne?
Ich sag dann, I'm a very famous TV host in Germany.
Gibt es Leute eigentlich, die dich siezen?
Also ich wollte dir jetzt hier offiziell das Du anbieten, weil ich bin ja der Ältere von uns beiden. Ich bin 7 Monate älter als du.
Krass. Wir sind beide Jahrgang 1969,
ja, richtig? Das war immer ein toller Jahrgang, oder?
Der eine sagt so, der andere sagt so.
Ja, also,
gibt's Leute, die, also das ist ja, das finde ich immer so, das gibt ja so bestimmte Figuren, wenn Udo Lindenberg, ich weiß, ich habe mal Udo Lindenberg mit Peter Tschentscher zusammen erlebt und Peter Tschentscher sagte dann Herr Lindenberg.
Ja.
Und Udo so, Udo. Und bei Uwe Seeler ist es, glaube ich, auch so, dass da kamen ein paar auf die Idee, aber es war uns Uwe. Und deshalb frage ich so, wenn so Menschen so, wenn man das Gefühl hat, die sind so nicht böse gemeint, allgemein gut.
Ja.
Dann ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass jeder sagt, Jared!
Mensch, Jared! Die hauen mir auf die Schulter oder kommen dann sehr nah ran, weil ich bin ja auch bei denen sehr nah in der Wohnung, im Wohnzimmer oder wo auch immer und versuche ja auch eine gewisse Nähe aufzubauen. Das ist ja irgendwie auch meine Art. Und deswegen kommen die meisten Menschen auch gleich mit dem Du.
Okay.
Das ist auch völlig okay. Also ich komme vom Land, ich mag das Du. Ich kann aber auch sehr gut mit dem Sie. Also es gibt auch Menschen, mit denen habe ich... lange bin ich dann schon immer per Sie und das ist auch völlig okay.
Du kommst vom Land, sagst du gerade, und vielleicht starten wir da mal rein, weil was vielleicht gar nicht so viele wussten, was mir auch nicht so bewusst war, ist,
dass du eigentlich, wenn alles normal gelaufen wärst, würden wir hier nicht sitzen, sondern du wärst in Äthiopien aufgewachsen. Auch wenn dein Vater zwischendurch mal zum Studium in Deutschland war, er ist nach diesem Studium wieder zurückgekehrt. Und wenn der Bürgerkrieg nicht gekommen wäre, oder ist das eine Falscheinschätzung?
Ist ja auch die Frage, was wir als normal sehen. Wenn alles wirklich, wirklich normal gewesen wäre, hätte auch mein Vater nicht in Deutschland studiert. Mhm. Weil dann hätte es die Kolonialgeschichte nicht gegeben und dann hätte es auch Missionierung in Äthiopien nicht gegeben. Die Hermannsburger Mission, Hermannsburg in der Lüneburger Heide, war nämlich in Oromia, das ist meine Heimat in Äthiopien, und hat dort missioniert. Und mein Vater war an der Missionsschule und hat dann ein Stipendium bekommen, hat in Göttingen studiert, dann in Osnabrück, und so entstand die Verbindung zu Norddeutschland.
Da warst du wie alt? Da warst du 5, 6 so?
Oder als wir nach Osnabrück gezogen sind, war ich 4 Jahre alt.
4 Jahre alt, okay. Ja.
Also was ist normal? Ne?
Genau.
Aber das ist schon richtig. Wenn alles so verlaufen wäre wie für viele, die hier auf dem Dorf leben, und es gibt ja Menschen, die sind so alt wie ich und leben immer noch im selben Haus, in dem sie quasi geboren wurden. Mhm. Wenn das normal ist, dann ja, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen.
Da sprechen wir nachher nochmal drüber, inwieweit das eigentlich normal ist, weil man stellt ja immer fest, und das wirst du bei dem, wo du rumkommst, auch feststellen, dass viele Leute dann diese Dörfer wieder verlassen, aber ja, am Ende dann doch, was ist am Ende, aber irgendwann dann doch, und zwar manchmal schneller als gedacht, wieder zurückkommen.
Ja.
Kommen wir nachher zu. Ich will mal noch einmal das verstehen. Also dein Vater kriegt dieses Stipendium, studiert in Deutschland Lehrer, Erziehungswissenschaften, was genau?
Er ist Diplompädagoge,
okay,
hat in Göttingen studiert und hat dann sein Diplom in Osnabrück gemacht.
Aber schon damals mit dem Ziel, wieder in die Heimat zurückzukehren.
Das war das Ziel, dann zu Hause in der Heimat zu unterrichten. Und als wir dann aus Osnabrück nach Äthiopien wieder zurückgegangen sind, hat die äthiopische Regierung diejenigen in die Heimat gerufen, die im Ausland eine Ausbildung gemacht haben, um das Land wieder aufzubauen. Mhm. Also eine sehr gute Intention. Nur sind wir dann halt ein paar Wochen später wirklich mitten im blutigen Bürgerkrieg gelandet.
Und seit dann, nur mal die Zeiteinschätzung, das war also, wenn du 4 Jahre alt warst, also das war ein bisschen später.
Also das war 1976.
76.
Ja.
Und dann seid ihr tatsächlich, musstet ihr aus Äthiopien fliehen.
Ja.
Hast du, welche Erinnerung hat man daran? Das ist so die Phase, wenn man so dann 6, 7, 8 ist. Das war bei mir so, das sind so die ersten Dinge, an die man sich wirklich erinnern kann. Sonst hat man immer den Eindruck, dass das Leben, was davor war, kennt man vor allen Dingen von Fotos. Was für Erinnerungen hast du an diese Fluchtgeschichte?
Sehr klare Erinnerung.
Okay.
Es ist sehr präsent. Die ganzen Erlebnisse aus dem Bürgerkrieg, die kriegst du nicht aus dem Kopf. Mhm. Ob du Schießereien, Leichen, selber bedroht von Soldaten, all diese Sachen, wenn du von Foltergeschichten hörst, von Inhaftierungen, von Exekutionen, die du entweder hörst oder von Menschen hörst, das sind alles Sachen, die kriegst du als Kind mit. Das hörst du, wenn andere drüber reden, wenn du selber körperlich, physisch anwesend bist, sowieso.
Wie seid ihr geflohen?
Wir sind legal sozusagen aus dem Land. Wir sind mit dem Flugzeug von Finfinne, wie wir Oromos sagen, oder Addis Abeba, nach Kenia geflogen. Mein Vater hat ein Ausreisegenehmigung, ist ja sozusagen eine kommunistische Diktatur gewesen, wie die DDR. Und wir hatten eine Ausreisegenehmigung, sind also offiziell nach Kenia ausgereist.
Und dann schon mit der Idee, wir gehen nach Deutschland wieder zurück?
Nein, wir wollten eigentlich in Kenia bleiben.
Okay.
Und haben uns da auch, dann war ich in Kenia auf der deutschen Schule, weil ich war ja vorher schon in Deutschland, also ich konnte Deutsch. Wir waren auf der Michael Jimek Schule und dort dann wurden da halt unterrichtet und alles. Und die Absicht war eigentlich, da zu bleiben. Aber dann hat mein Vater, nachdem wir 4 Monate da waren, einen Tag einen Anruf bekommen aus Deutschland. Pass auf, du solltest ganz schnell das Land verlassen, die äthiopische Regierung hat jetzt Auslieferungsabkommen mit Menschen, die nach Kenia geflohen sind. Mhm. Ich glaube, morgens kam der Anruf und abends saß mein Vater schon im Flieger, wenn ich das richtig erinnere. Und ist nach Deutschland geflogen und meine Schwester war gerade 4 Monate alt zu dieser Zeit. Wir sind dann zwei, drei Wochen später sofort hinterher gereist.
Dann war, wie seid ihr dann dahin gekommen, wo ihr hingekommen seid? Nämlich in die Nähe von Bremen, kann man sagen. Oder irgendwie zwischen Bremen und Oldenburg, Falkenburg.
Falkenburg. Die Weltstadt Falkenburg.
Genau.
Für mich damals der Nabel der Welt. Ein absoluter Kontrast. Wir sind da hingekommen, weil mein Vater in Kenia für den Lutherischen Weltbund gearbeitet hat. Der hat in Äthiopien schon für die Mekane-Jesus-Kirche gearbeitet, in einem evangelisch-lutherischen Radiosender. Da hat er den Sender geleitet und hatte also sozusagen Kontakte. Und als wir in Kenia waren, kam diese Info von jemandem aus der Hannoverschen Landeskirche. Und das ist ja sofort raus. Und mein Vater hat, das war 1979, gleich ein Jobangebot bekommen als Dozent für Erwachsenenbildung im Lutherstift in Falkenburg. Mhm. Das passte also.
Wir Falkenburg ist wo? Habe ich das richtig beschrieben?
Zwischen Gemeinde Ganderkesee,
okay.
Landkreis Oldenburg, ziemlich genau auf der Mitte zwischen Bremen und Oldenburg bei Delmhorst.
Genau.
An der B75, die kennst du auch.
Genau, nee, das hat er gesagt, zwischen Bremen und Oldenburg, das war mir so, dass ich dachte, da irgendwo dazwischen muss das sein. Ganderkesee kennt man. Genau.
Ich sag, erwähne die B75, weil das ja etwas ist, was uns beide verbunden hat, denke ich mal, du als Harburger Jung.
Stimmt.
Ist das sozusagen, das war sozusagen die Strecke, die uns dann mit den großen Städten verbunden hat. So, und das war für uns ein großes Glück. Also, wir mussten jetzt nicht erst in irgendeine Einrichtung, in ein sogenanntes Flüchtlingslager oder was auch immer, sondern mein Vater hatte einen Job, wir hatten ein Haus, wir kannten die deutsche Sprache. Also, wir sind gut angekommen, muss man einfach sagen. Wir haben ganz großes Glück gehabt und wir sind sehr privilegiert hier angekommen.
Und dann ahnen jetzt auch viele, warum kann der Jared die Barber eigentlich so gut Plattdeutsch? Weil da natürlich Plattdeutsch an der Schule noch unterrichtet wurde. Ich musste als Vorbereitung auf dieses Gespräch, musste ich an ein Gespräch, was ich vor 3-4 Tagen mit dem Sohn eines Freundes, guten Freundes geführt habe, der in Schleswig-Holstein auf dem Land zur Schule geht. Und dann sagte ich so, wie geht's jetzt aus in der Schule, kommt jetzt, glaube ich, in die 3. Klasse und sagte, ja, weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ich nehme an einem plattdeutschen Lesewettbewerb teil, ne? So, wo man immer denkt, wird das noch gepflegt? Ja, und es wird gepflegt und er war ganz aufgeregt und offensichtlich bist du damals so zum Plattdeutschen gekommen, so ähnlich?
Ja, absolut. Ja. Wir haben eine kleine Dorfschule in Falkenburg und da ist Wiltrud Schauer die Verantwortliche für Plattdeutsch da. Mhm. Die hat also die ersten 2 Klassen unterrichtet. Sie war jetzt nicht meine Lehrerin, aber sie kümmert sich halt. Sie leitet den Plattdeutschen Kinderchor und sie hat schon gesehen und mitbekommen, wo wir herkommen und was für eine Geschichte wir haben. Hat gesagt, möchtest du nicht im Kinderchor mitmachen? Und ich habe gerne gesungen, dachte ich, klar, Plattdeutschen Kinderchor. Da haben wir über die stillen Straßen und sowas gesungen. Ne? Und da du mir lesen bist. Und irgendwann fragte sie mich, hast du nicht Lust, beim Plattdeutschen Lesewettbewerb mitzumachen? Und dachte ich so,
okay, ist gleiche Geschichte.
Klar, warum nicht?
Ja.
Ich hatte gar keine Ahnung, was das ist, aber dann hat sie mir eine Geschichte gegeben, habe ich mir die durchgelesen, habe das immer vorbereitet und dann bin ich nach Ganderkesee mit meinem Fahrrad gefahren und habe beim Plattdeutschen Lesewettbewerb mitgemacht. Ich erinnere mich noch sehr genau, weil ich hatte da noch so einen roten Rollkragenpullover, bin mit meinem alten Büchlein unter der Hand zur Schule gegangen, habe dann da mitgemacht. Ich habe den 5. Platz gemacht, immerhin. Aber das erinnere ich natürlich. Das war jetzt nicht so, dass ich mit 10, 11 Jahren gedacht habe, ich muss jetzt Plattdeutsch machen, sondern das war ein Teil des Lebens dort. Und als Kind willst du ja mitmachen und teilhaben und dabei sein. Und das war der Grund.
Und das Interessante ist ja, dass sozusagen dann im Laufe deiner Karriere das schon so eine Eigenschaft war, wo alle gesagt haben, oh, es gibt noch Menschen, die Plattdeutsch sprechen. Weil, also bekannte Menschen, die im Fernsehen sind, weil, weiß ich auch nicht, wenn man jetzt Helene Fischer spricht, wahrscheinlich kein Plattdeutsch. Und es fallen einem so wenig Leute ein, die das noch pflegen können und mögen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ja.
Was schade ist.
Sehr schade. Deswegen sage ich immer so aus Spaß, ich bin als Entwicklungshelfer für die plattdeutsche Sprache hergekommen und hoffe, dass ich viel für diese Sprache tun kann, damit sie weiterlebt, damit sie beliebter und bekannter ist. Es gibt natürlich noch viele andere Leute, die das machen, die das auch online machen. Mhm. Es gibt den Plattdeutschen Rat, es gibt so viele Leute, die Musik machen, die schreiben, die da unterwegs sind und das ist halt auch ganz wichtig.
Aber wichtig ist ja, dass es bekannte Menschen gibt, die sich sozusagen, wo man sagt, ach guck mal, das ist Stichwort Vorbilder, ne? Ich habe natürlich auch den kleinen Sohn vom Freund gefragt, so, ja, das wäre natürlich auch schöner, wenn jetzt Taylor Swift Plattdeutsch sprechen würde. Klar. Tut sie aber gerade aktuell nicht. Wann ist dir der Gedanke gekommen, dass du Filmschauspieler werden möchtest? Weil, wenn ich richtig recherchiert habe, war das eigentlich dein Hauptberufswunsch. Wir kommen gleich dazu, dass du dann natürlich, Stichwort Bremen, irgendwie irgendwas mit Kaffee gemacht hast. Aber du wolltest eigentlich Filmschauspieler werden?
Ja, ich habe als Kind Schultheater gespielt, ich habe Krippenspiel gespielt, ich war bei Musicals in der Schule mit dabei und fand das irgendwie total schön, auf der Bühne zu stehen. Ich habe schon als kleines Kind immer viel gesabbelt und gerne Leute entertained und unterhalten. Und fand es schön, wenn sie über mich mit mir gelacht haben oder wenn ich ein bisschen Schabernack machen konnte und so. Das fand ich irgendwie cool. Und deswegen zog es mich auf die Bühne. Und es war auch etwas, wo man etwas gemeinsam auf die Bühne bringt und ein bisschen aufgeregt ist und Text lernt. Und das hat Spaß gemacht und irgendwann gesagt, ich hätte Lust auf Schauspiel. Und dann gab es ja diese berühmte Serie, die kennst du bestimmt auch, Fame.
Ja.
Habe ich natürlich komplett inhaliert und aufgesogen, weil ich das cool fand, diese Schauspielschule in den USA, in New York und so. Und da hatte ich total Lust mitzumachen. Und das hat mich so angefixt, habe ich gesagt, das ist ein Job, da hast du später auch Bock drauf.
Mhm. Aber dann, schätze ich mal, nie trinken, merke ich gerade, wenn man eine Frage stellen will. Aber dann ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei mir und bei vielen anderen Kindern gewesen, dass die Eltern gesagt haben, Junge, lern erstmal was Vernünftiges.
So ist das. Hätte mir ein Vater auch gesagt.
Und dann war, weil Bremen und Kaffee, ja.
Kaffee war Zufall. Mir war klar, dass ich jetzt nicht so einen Job wie Schauspielschule, damals war es erstens schwierig, an staatliche ranzukommen und private waren teuer. Konnten meine Eltern nicht finanzieren. Dann habe ich gedacht, gut, ich möchte irgendwas Internationales machen, irgendwas mit Sprachen und mit Menschen, wo man durch die Welt kommt, und fand irgendwie den Job des International Managers irgendwie geil und wollte BWL studieren. Aber ich wusste nicht genau, ob das was für mich ist, und habe mit einem Freund gesprochen, der übrigens auch aus Hamburg kommt, und der hat bei einem Hamburger Unternehmen gearbeitet, sagte, mach doch erstmal eine Lehre. Hast Abitur, du brauchst nur 2 Jahre, nicht 3 Jahre machen. Und habe ich gedacht, klar, warum nicht? Machst eine Lehre in Bremen zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel.
Tatsächlich bei Jakobs dann eigentlich oder wo?
Nee, bei Gollücke und Rotfoss,
okay. Ein
Rohkaffee-Importeur.
Ja.
Also Rotfoss gibt es ja hier in Hamburg und Bremen gibt es halt Gollücke und Rotfoss.
Wow.
Und ich habe viele Vorstellungsgespräche gehabt und ein Vorstellungsgespräch halt bei dem Unternehmen, wo ich dann vorstellig wurde. Und das war total cool. Klaus Fülles, der Geschäftsführer, saß da und sagte, ja, pass mal auf, ich habe noch gar nicht geredet. Er sagte, wir machen das, wir bieten dies, Ausland, viele Leute, Kommunikation, Börse, Kaffee ist ein cooles Geschäft. Hast du Lust mitzumachen? Ich sag, ja, alles klar. Rief er dann seine Mitarbeiterin an, sagte, Karin, hol mal einen Vertrag her.
So. Während des Vorstellungsgesprächs.
Während des Vorstellungsgesprächs. Und das fand ich natürlich total cool. Die anderen Vorstellungsgespräche, die waren ganz anders. Da ging das so, sag mal, Sie sind doch aus Afrika, wie ist das bei Ihnen eigentlich mit der Pünktlichkeit? So.
Ist nicht dein Ernst.
Solche Gespräche musste ich mir dann anhören. Und das war alles so von oben herab und irgendwie so, ich habe immer irgendwie gedacht, was wollen die? Ich will mich doch hier nur für eine Ausbildung bewerben. Und der war einfach so cool.
Und hast du dann tatsächlich auch gleich unterschrieben, hast du gesagt?
Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht.
Nimm mich mal mit.
Ich habe gesagt, ich nehme das mit, ich schnappe mir einen Öllern. Also er hat auch gar nicht gesagt, nimm mit, überleg dir das und rufst mich nächste Woche an. Und das fand ich eine coole Art.
Mhm.
Und da habe ich meine Lehre gemacht.
Also, hast du auch fertig, du bist Groß- und Außenhandelskaufmann?
Ich habe einen anständigen kaufmännischen Beruf gelernt.
Aber hast nie in dem Beruf gearbeitet?
Doch.
Ich
habe nach der Ausbildung habe ich dann als Trader da, Junior Trader sozusagen, habe dann Kaffee eingekauft, verkauft mit der Börse und mit Spanien und Kolumbien und mit Australien telefoniert, war total fancy, fand das richtig cool. Und dann habe ich dann gewechselt zu, du hast den Namen ja schon gesagt, zu Jakobs.
Tatsächlich, okay, das war eigentlich geraten, steht nirgendwo, aber
ja.
In Bremen liegt das nahe.
Genau, ne? Und da war ich dann im Einkauf und zwar suchten die jemanden, der die Mischung macht. Und weil ich ja in meiner Ausbildung ja auch Kaffee rösten und probieren und klassifizieren gelernt habe, ein Jahr lang habe ich in der Probenküche gearbeitet, habe ich dann da gesagt, klar, habe ich Lust zu.
Und du hast die Mischung, wie sie dann in Handel gekommen ist, hast du gemacht?
Für die Krönung, also mitgemacht.
Tatsächlich?
Ne? Das macht man so im Team, aber
okay.
Der Verantwortliche, Herr Hilton, sollte in Rente gehen und ich sollte sein Nachfolger werden. Also ich wurde eingearbeitet. Das war natürlich der Job in der Kaffeebranche in ganz Deutschland. Also enorme Verantwortung. Du sagst, den Kaffee nehmen wir, den nehmen wir nicht. Oder du empfiehlst es zumindest.
Aber du warst doch da auf einem Karriereweg. Der ist ja, wer weiß, wo du heute wärst.
Ja.
Oder?
Wieso, wo bin ich denn jetzt?
Nein.
Wo bin ich denn jetzt? Wie soll ich das verstehen, Herr Heider?
Nein, ich meine, aber tatsächlich hättest du dann eine ähnlich fette Karriere machen können?
Absolut, absolut. Okay. Also es war auch ein toller Job. Ich habe ja nicht den Beruf gewechselt, weil ich den Job doof fand. Ich liebe Kaffee immer noch. Mhm. Meine Heimat Oromia ist der Ursprung des Kaffees. Also es ist jetzt nicht jetzt ein Märchen, was ich erzähle, sondern Kaffee wurde dort entdeckt und kultiviert und dann von da aus über die arabischen Länder dann in der Welt verteilt. Also es gibt viele Verbindungen. Mein Großvater oder beide Großeltern, Familien haben Kaffee angebaut, also im Garten. Wir haben eine Kaffeezeremonie, wie die Ostfriesen die Teezeremonie haben. Also es gibt ganz viele Gründe, warum ich hätte eigentlich im Kaffee bleiben müssen. Aber ich hatte diesen Schauspielvirus in mir.
Hast nebenbei dann tatsächlich auch noch, du hast eine Ausbildung zum Schauspieler tatsächlich gemacht.
Genau.
Schauspielausbildung und dann in Hamburg, erste Kontakte nach Hamburg.
Ja.
Hast du Musik studiert, gelernt?
Nein, ich habe nicht Musik studiert. Also, ich habe, das steht bei Wikipedia leider falsch
drin. Nee, ich hab's nicht auf deiner Homepage gefunden. Nee.
Das kann sein, aber ich hab's nicht auf der Homepage. Also bei Wikipedia steht's tatsächlich falsch drin. Ich war am Hamburger Konservatorium.
Das mache ich doch.
Genau. Und habe Gesangsunterricht gehabt.
So rum.
Und das ziemlich lange, weil ich das einfach wichtig finde, gut mit der Stimme zu arbeiten. Und weil ich viel gesungen habe, ist es ja wie beim Fußball. Es reicht ja nicht nur einfach einen Trainer für 2 Jahre zu haben und den Rest machst du selber, sondern es ist wichtig, da immer im Training zu bleiben. Deswegen habe ich das gemacht. Und dann, wie gesagt, dann ging es mit der Schauspielkunst hier in Hamburg weiter.
Erzähl doch mal diesen Moment, wo du dann irgendwann bei Jakobs zu deinem Chef gegangen bist und gesagt, du hast dann gekündigt, offensichtlich.
Ich habe gekündigt. Das war so schrecklich. Weil, das war ja eine coole Firma. Im Einkauf ist man so eine besondere Einheit in so einem Riesenkonzern. Weil wir hatten mit Kaffee zu tun. Bei uns riecht es nach Kaffee, es duftet da, es sind alles, es waren, glaube ich, wenig Leute, die studiert haben. Es sind alles Leute, die sind im Kaffee groß geworden. Die haben eine Ausbildung gemacht. Die sind also alle relativ dicht am Produkt oder aus der Spedition. Und man hat eine persönliche Verbindung. Und ich musste dann zu meinem Chef gehen. Ich habe mich ein Jahr gequält. Ich habe echt schlaflose Nächte gehabt und immer gedacht, machst du es nicht. Das ist schon ein Sprung, wenn du Mitte 20 gutes Geld verdienst, gute Karriereaussichten hast und da dich schon etabliert hast, dann nochmal komplett rauszugehen und zu sagen, ich probiere es als Schauspieler. Das ist schon ein Wagnis. Und dann musste ich zu meinem Chef gehen und sagen, pass mal auf, so ist das. Und das waren, also ich hatte 3 schwierige Gänge. Das erste war, das meinem Vater zu erzählen. Das zweite war es, meinem direkten Chef zu sagen und dann meinem Abteilungsleiter. Mhm. Und alle 3 habe ich abgehakt. Die aus dem Unternehmen waren enttäuscht. Einer sagte, meinst du, du gehst jetzt nach Hollywood und kriegst einen Preis oder was? Mein Vater hat das Allerwichtigste gesagt. Er hat gesagt, wenn du dir sicher bist, dass du das machen willst, dann mach es. Ich stehe hinter dir.
Aber hattest du irgendetwas schon in der Hand, wo du sagst, Papa, ich habe da jetzt ein Engagement? Also gab es das dann schon, als du das... Weil du bist ja, verbessere mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, du bist ja seitdem letztendlich Unternehmer. Freischaffender Künstler. Du bist nie wieder festangestellt gewesen.
Nein.
Wo ja dann auch schon Eltern sagen, Kind.
Ja.
Kind. Jeden Monat muss doch was reinkommen und die Krankenversicherung und Rentenversicherung, hast du nicht gesehen, ja.
Ich hatte nichts in der Hand, aber ich habe halt die Ausbildung gemacht. Mhm. Ne? Und also im Zweifelsfall hätte ich gesagt, gut, wenn das jetzt in 5 Jahren nichts wird, dann fange ich irgendwo als Sachbearbeiter an oder sowas. Mhm. Irgendwas werde ich ja finden. Und irgendwas werde ich machen können, aber ich muss es wenigstens mal ausprobieren. Und wenn es nichts ist, dann habe ich es probiert, dann kann ich das haken und mache meinen Job weiter.
Dann hast du aber, das habe ich jetzt hoffentlich richtig gelesen bei dir auf der Homepage, du hast mit Heidi Kabel auf der Bühne gestanden. Oder ist das so ein bisschen so, bei mir steht drin, in meinem Wikipedia-Eintrag steht drin, dass ich mal bei der Washington Post war. Das ist auch richtig, aber wir reden über eine Woche.
Ja.
Aber du hast tatsächlich mit der großen Heidi Kabel im Ohnseuch-Theater.
Das war tatsächlich so.
Und plattgesnackt.
Das wäre großartig. Ich habe es gab so eine Musik- und Theater- und Tanzgruppe, die hieß African Heritage, hier mit Audrey Mouton, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, ne? Hamburgerin aus Südafrika, großartige Sängerin. Und wir hatten einen Auftritt im Ohnseuch-Theater. Und irgendwann habe ich dann mit Wilfried Tjallas geschnackt, der war der Regisseur. Ich sage, na, und schnackst du auch Plattdeutsch? Und so einen dummen Spruch gemacht und sagt er, wie schnackst du Plattdeutsch? Ich sage, ja, ich bin auch Schauspieler. Sagt er, Mensch, hast du nicht Lust, mal hier was mitzumachen? Ich sage, klar, sag Bescheid, habe ihm meine Nummer gegeben. Und dachte, hörst eh nie wieder was. Weißt ja, wie die Leute in der Branche sind. Und so ein Jahr später ruft Christian Seeler mich an.
Der damalige Intendant?
Der damalige Intendant sagte, ja, Seeler hier, Ohnsorgtheater. Ich dachte, wer will mich hier denn verarschen? Ich habe da Stadtrundfahrten gemacht hier mit den Doppeldeckerbussen. Habe so mein Geld verdient, weil noch keine großen Jobs da waren. Und sagte, ja, können Sie kurz vorbeikommen für ein Vorgespräch oder für ein Vorstellungsgespräch und so weiter. Und dann nahm das Ding seinen Lauf. Dann war ich da, habe mich vorgestellt und dann haben sie gesagt, wir hätten eine Rolle und hätten Sie Lust, mit Heidi Kabel eine Episode als Episodenhauptrolle mitzuspielen.
Wow. Wie war das mit Heidi Kabel?
Super.
War die nett?
Die war großartig. So eine herzliche Frau. Also aus meiner Sicht null Allüren, super nett. Ich hieß in der Rolle Tom. Mhm. Und dann sagt sie, Tom, kommst du mal rüber, lass mal zusammen den Text lernen. Und dann bin ich mit ihr in die Garderobe. Und dann hatte sie Kaffee da und Erdbeerkuchen. Und dann sind wir den Text zusammen durchgegangen. Also nichts von oben herab, sondern sehr kollegial. Ich würde schon fast sagen, mütterlich. Mhm. Und dann haben wir zusammen den Text durchgegangen. Und haben wir die eine Episode, die hieß Souvenir, Souvenir, wurde vom NDR ausgestrahlt. Haben wir die zusammen gespielt.
Muss man für die jüngeren Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sagen, was kann man sagen? Wie kann man, mit wem kann man Heidi Kabel von damals heute vergleichen? Also das ist wirklich so, vielleicht mit Udo Lindenberg, auch mit jemand, also oder Uwe Seeler, das war, Heidi Kabel war auch jemand, da sagte man nicht Frau Kabel, sondern sagte Heidi. Und das war so eine richtige Hamburgensien, nicht umsonst steht ja ein, wer sie sehen will, ein Denkmal, ein lebensgroßes, glaube ich fast sogar, steht vor dem Ohnsorgtheater am Hauptbahnhof von, ja, Heidi Kabel. Also eine besondere, und damit hattest du ja eigentlich den Fuß in der Tür.
Ja.
Und bist dann aber doch abgebogen, weg vom Schauspiel, Richtung, irgendwer muss dann ja gesehen haben, Moment mal, dieser, die Baba, der kann irre gut moderieren. Leute mitnehmen. Also all das, was dich heute ausmacht. Wer war das? Wer hat das gesehen und wie hat sich dann sozusagen der Weg deiner Karriere in diese Richtung entwickelt?
Ich habe irgendwann angefangen zu moderieren. Es gab so einen Internetsender hier in Hamburg, einer der ersten, hieß Cyber Radio TV, mhm, in einer Speicherstadt. Da haben wir live gestreamt und da habe ich moderiert, aus Spaß, irgendwie eine Musiksendung. Und da haben wir sehr viele Sendungen gemacht und da habe ich gemerkt, das macht richtig Bock. Das war also Radio und Video und alles zusammen und Rock'n'Roll. Keiner hat dir dazwischen gequatscht, du konntest dein Ding machen. Und so kam ich dazu und habe dann angefangen, Events zu moderieren. Und irgendwann kam ein Agent, der Moderatoren vertritt, und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in seine Agentur zu kommen, ob wir nicht mal was ausprobieren. So nahm das seinen Lauf. Und irgendwann suchte der NDR Moderatoren für die Nachfolge der Moderation der Sendung Talk or Platt. Mhm. Die wollten dann mit der Sendung rausgehen, also nicht mehr im Studio, sondern unterwegs sein, und zwar ins Ausland, und im Ausland Plattschnacker besuchen und mit denen eine Sendung machen. So entstand das dann. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann war ich zum Casting, und so entstand das, kam eins zum anderen und dann war ich auf einmal beim NDR.
Aber da muss man mal sehen, dass dieses Plattdeutsche, was dir das alles ermöglicht hat, also wahrscheinlich ohne das Plattdeutsche hättest du vielleicht die Rolle im Ohnsorgtheater nicht bekommen. Ohne das Plattdeutsche natürlich Talk or Platt auch nicht bekommen. Gab es mal einen Moment, wo du dachtest, Leute, ich bin jetzt aber mehr als jemand, der Plattdeutsch spricht?
Das habe ich immer gedacht. Okay. Das war mir auch klar.
Das hat dich aber nicht genervt oder so, weil dann immer, oh guck mal, das ist auch der Platt.
Das ist ja für viele mein, wie man jetzt ganz neu sagt, mein USP gewesen. Ja. Ne? Das ist der schwarze Plattschnacker.
Ganz kurz, da würde mich auch interessieren, meinst du, dass diese Verbindung auch so, das war, wäre es anders gewesen, wenn du eine andere Hautfarbe gehabt hättest? Wäre es dann... Hätte es dann nicht die Wirkung gehabt?
Was meinst du wohl?
Na, wenn du sagst, das ist der schwarze Plattschnacker.
Ja, aber was, wie würdest du die Frage beantworten?
Ja, das ist die Frage. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt weiß gewesen wärst, dann wäre das nicht, hätte das die Leute nicht so beeindruckt?
Ich glaube nicht. Die meisten denken, krass, das ist ein Schwarzer.
Weil das ist ja fast schon, ich meine, das ist ja fast schon rassistisch dann, ne? Oder nicht?
Wieso fast?
Ist ganz, okay, richtig. Ja.
Das ist rassistisch. So.
Das war dir die ganze Zeit dann bewusst, ja?
Naja, also ich glaube, rassistisch denken wir alle. Der eine mehr und der andere weniger. Wir sind ja in einem Kontext, wo Rassismus Teil unseres Lebens ist. Es ist präsent. Und das heißt nicht, dass du ein Rassist bist, aber dass wir rassistisch denken, das ist in Nuancen mal mehr oder mal weniger, ist ein Teil. Und deswegen glaube ich schon, dass es rassistisch ist, weil der Gedanke dahinter ist ja, der ist schwarz, der sieht nicht so aus wie wir. Mhm. Der kommt nicht von hier.
Wieso spricht
er unsere Sprache? Also der kann ja nicht nur gut Hochdeutsch, der kann auch noch Plattdeutsch. Eine aussterbende Sprache, die noch weniger sprechen. Das ist dann im Fernsehen, was ja ein visuelles Medium ist, ein Hingucker. Ich habe mir das zu Nutzen gemacht und meine Karriere fing damit sozusagen an. Und das war, also ich war vorher schon beim Fernsehen. Ich habe bei Vox und bei damals TM3 und 9 Live auch moderiert. Aber das war sozusagen der Beginn eigentlich meiner wirklichen TV-Karriere.
Hat sich aber in der Zwischenzeit, muss man auch sagen, rausgewachsen. Ne? Also das, du sprichst gern nochmal hier und da platt, aber es ist nicht mehr das beherrschende Thema.
Nein, überhaupt nicht. Genau. Also das war am Anfang, war ich ja auch mit Plattdeutsch einfach bekannt. Ne? Das war eine plattdeutsche Sendung, die Welt ob platt, und da wurde nur Plattdeutsch gesprochen. Und das war für viele natürlich ein Hingucker. Und es wäre für mich ja auch ein Hingucker. Also deswegen sage ich, wir haben ja diese Gedanken im Kopf hier auch und denken, wieso spricht eigentlich jemand, wenn jetzt du als weißer, blonder Norddeutscher meine erste Sprache, Afan Oromo, perfekt sprechen würdest, würde ich auch erstmal denken, hä, wie kann das denn angehen? Ne? Das würde ja auch was bei mir auslösen. So, und auf der einen Seite ist das eine gesunde Neugier, weil es ja nicht unseren Gewohnheiten entspricht, aber es gibt ja ganz viele schwarze Menschen hier in Deutschland, die hier geboren sind, wo die Eltern vielleicht sogar schon hier geboren sind. Also das ist ja erstmal eine Realität. Und wenn ich als Dorf auf dem Land groß werde und irgendwie teilhaben möchte an gewissen Dingen, dann will ich dabei sein und lerne die Sprache. Aber das müssen die Menschen ja auch erstmal checken und lernen und sich dran gewöhnen.
Mir fällt ja gerade eine lustige Anekdote in dem Zusammenhang an, als Michel Abdoulaye in diesem Podcast war. Und der Podcast war zu Ende und ich fragte ihn irgendwann, sag mal, Michel, wo kommst du eigentlich her? Und dann, pass auf, er hat es richtig verstanden. Er hat dann mir gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Er sagt, ja, ich komme aus Jenfeld.
Ja.
Und das war, was ich wissen wollte. Ja. Ich wollte nicht, also verstehst du, was ich meine, die Idee zu fragen, woher kommst du, also was ist sozusagen dein Mutterland gewesen oder so, das hat mich in dem Moment gar nicht interessiert. Und da dachte ich, okay, es geht doch voran in bestimmten Dingen. Also weil, ich glaube, gerade in Hamburg ist ja die Frage, wenn dich jemand fragt, wo kommst du eigentlich her in Hamburg, dann will der Hamburger nicht wissen, ob du aus der Türkei, aus Deutschland, oder will er wissen, kommst du aus Harburg, Marmsdorf oder wo auch immerhin, wenn du so Harburg sagst, hast du ein Problem. Interessant, dann hast du dich etabliert und da würde mich interessieren, wie bist du dann in diese Rolle desjenigen gerutscht, der mal rumkommt? War das deine Idee? Weil ich finde, das passt so gut zu dir, dieses Jared kommt rum. Es passt auch so, weil ich mir wenige Menschen vorstellen kann im Fernsehen, die wirklich so gut mit ganz normalen Menschen umgehen können. Das ist ja eine Kunst für sich. Es ist viel einfacher, verbessere mich bitte immer, irgendwelche prominenten Menschen, die dann Manager haben, von denen man vorher gebrieft wird, auf die zuzugehen, die Fernseherfahrung haben, die weiß, wie es geht, als so da in ein Dorf zu kommen. Ich habe es vorhin gesagt, bevor wir die Mikros angemacht haben, Pommerby zum Beispiel, was ich ganz gut kenne, und daraus eine Sendung zu machen, die interessant ist.
Da ist aus der Produktionsfirma Flow, die in Hamburg, die haben sich das Format ausgedacht und haben es dem NDR vorgestellt. Und dann haben wir, das ist
schon doch, gleich mit dir als Moderator?
Ja, dann haben wir, das ist doch, wäre doch eine Sendung für Jared die Barber. Und dann haben wir pilotiert und dann hat es gleich gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns mal ein bisschen Gas geben. Und es passte. Also ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Und ich bin immer neugierig auf deren Leben und auf deren Erlebnisse, wie sie im Leben den Mors hochkriegen, wenn es gerade mal eng wird oder mit denen zu lachen. Und ich glaube, darin unterscheiden wir uns nicht. Egal, ob man jetzt CEO ist oder Landwirtin oder Krankenschwester, wir sind alles Menschen und wir versuchen ja irgendwie unser Leben irgendwie hinzubekommen mit guten Absichten, scheitern, haben Erfolg, haben Partnerschaften, haben vielleicht Kinder oder Eltern. Also die Sorgen sind ja bei uns allen mehr oder weniger gleich, mal größer, mal kleiner. Aber genau das interessiert mich. Was unterscheidet uns und was haben wir gemeinsam?
Und da ist interessant, jemand, das müssen wir noch klären, wie du dann endlich nach Hamburg gekommen bist. Wie lange hast du hast du erst in Bremen tatsächlich gelebt oder bist du?
Ja, ich bin also vom Dorf nach Bremen gezogen, habe in Bremen 4 Jahre gelebt.
Wo hast du in Bremen gelebt? Das ist immer für die, die in Bremen sich auskennen, wichtig.
Im Viertel. Zuerst habe ich in Huchting gelebt, dann in Grolla, Entschuldigung, dann in der Neustadt und dann aber eigentlich im Viertel.
Im Viertel. Ja. Also muss man so, Viertel ist so ein bisschen, ja, vergleichbar Schanze, Viertel. Es ist immer lustig, weil eigentlich, das ist ein Statement, wenn du in Bremen die beiden wichtigsten Dinge, im Viertel oder in Schwachhausen.
Richtig.
Und dann weißt du aber, Schwachhausen ist sozusagen das Blankenese von Bremen und so. Und dann, warum Hamburg? Warum bist du nach Hamburg gezogen? Weil viele Aufträge hier waren?
Die große weite Welt.
Okay.
Nein, ich hatte Kontakte hier in Hamburg und wollte als Schauspieler Jobs haben und arbeiten. Ich kannte zwei Agenturen und dann habe ich gedacht, und ein Regisseur, der kam auch aus Delmenhorst, Thorsten Wacker, der macht auch Regie fürs Großstadtrevier zum Beispiel. Und dann habe ich gedacht, komm, bei dem melde ich mal. Und dann kam eins zum anderen, bin ich nach Hamburg gekommen und habe dann hier mich hier und da probiert, habe alles Mögliche gemacht und bin dann da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin.
Jetzt bist du Hamburger und als Hamburger kennst du diese Stadt und wie man in der Stadt lebt. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, das würde mich interessieren, alle sagen das immer, man muss irgendwie in Deutschland, muss man genau gucken, die auf dem Land denken ganz anders als die in der Stadt. Und nun kann man da ganz viele Dinge drüber sagen und die sind ganz anders. Da ist viel dran, dieses, was wir mal sagen, diese Anonymität in der Großstadt, diese bewusste Anonymität, die gibt es so auf dem Land, auf dem Dorf nicht, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe gerade irgendwie in dem Dorf, in dem wir immer viel unterwegs sind am Wochenende, hat mir gerade ein Bauer erzählt, dass irgendwie seine Frau ihn seit 3,5 Jahren betrogen hat mit jemandem aus dem Dorf.
Ja.
Und hat es nicht gemerkt.
Ja.
Alle anderen im Dorf wussten es. Und dachte ich so, wow, krass, dass es in so einem Dorf von 250 Leuten passieren kann. Ticken die wirklich so anders? Was ist da anders zwischen den Menschen, die in der Stadt sind und den Menschen, die du wirklich in ganz, ganz kleinen Einheiten erlebst? Kann man das überhaupt sagen?
Es gibt Unterschiede. Ich bin kein Freund von wir sind so und die sind so oder die da leben sind so und die da leben sind so. Das ist immer total vielfältig und sehr vielschichtig. Und es gibt Dinge, die kann man benennen. Also ich glaube von meinem Gefühl her, das Leben auf dem Land ist langsamer. Es sind einfach weniger Menschen pro Quadratmeter als in der Stadt. Es ist weniger Lärm, du kannst weiter gucken und das macht schon etwas mit uns. Wenn ich 3 oder 6 Tage am Stück draußen auf dem Dorf drehe und komme dann mitten in Altona rein, dann ist das immer ein, oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ne? Allein wenn du schon über die Straße gehst, musst du 3-mal nach rechts und links gucken. Also das ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, das hat einen Einfluss auf die Menschen, die dort leben. Man ist ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das ist gesünder. Mhm. Auf der anderen Seite hast du ja in der Stadt den Vorteil, dass du überall schnell zu Fuß hingehen kannst und dass Kontakte knüpfen etwas einfacher ist. Das heißt, die Menschen haben schon mal unterschiedliche Umstände, wie sie leben. Und sie haben auch unterschiedliche Begegnungen. Also man sieht nicht sofort viele unterschiedliche Menschen auf einmal. Manchmal kann es sein, dass der nächste Nachbar oder die nächste Nachbarin 200 Meter weiter weg ist. Und dann ist das ein anderer Umgang. Du kannst schneller Kontakte knüpfen, wenn du das willst. Manche finden das auch erdrückend. Die wollen eigentlich nur ihre Ruhe haben auf dem Dorf und nicht, dass der Nachbar noch rüber guckt und hier noch im Verein mitmachen und das und dies. Das ist einigen zu eng. Also dieses Gespiel von Nähe und Distanz ist auf dem Dorf anders als in der Stadt. Es hat Vor- und Nachteile, aber ich finde, das Leben auf dem Dorf wird oft unterschätzt oder sehr idealisiert. Und das finde ich halt interessant, da genau hinzugucken. Was mögen die Menschen eigentlich? Oder was mögen die nicht? Ist es zu langweilig? Sind sie zufrieden auf dem Land? Wie ist die Gemeinschaft? Gibt es Sachen, die auch nerven? Oder warum kommst du wieder zurück aus der Stadt? So, das finde ich halt total spannend.
Das ist, finde ich, eines der spannendsten Dinge, die man so erlebt, wenn man so wie wir jetzt so mal leicht über 50 ist. Dass viele Freunde, Bekannte, die, als sie dann von den Eltern aus dem Elternhaus ausgezogen sind, das dann eher ländlich gelegen wurde, auf einem Dorf. Also eins ist sicher, niemals komme ich hier wieder her.
Ja.
Und ich würde sagen, 8 von 10 sind irgendwann dann doch zurückgekommen.
Ja.
So. Und ich frage mich immer, woran liegt das? Weil sie so aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind? Weil sie dann doch irgendwie das in Wirklichkeit geliebt haben, so gelernt haben? Oder weil es da so schön ist? Oder weil es praktisch ist, weil man dann in das Haus von den Eltern ziehen kann? Oder was sind da so deine, du hast es ja immer schon, du lebst es ja auch, warum kommen Leute zurück? Also diese These, dass die Dörfer aussterben, stimmt zum Teil und zum Teil auch wieder nicht, weil eben Leute zurückkommen.
Ja, ich glaube, dieses Rauswollen aus dem Dorf, das kenne ich auch. Und wenn ich zurückgucke, idealisiere ich vieles. Aber wenn ich so an meine Zeit mit 16, 17, 18, ich war mit 16 das erste Mal in London, irgendwann mal in Berlin und in Hamburg, dachte ich, ich will in die große Stadt, das ist mir viel zu eng hier und so viele uncoole Leute und in der Stadt sind irgendwie Clubs und coole Leute und dies und das, alles modern, ganz weit vorne, das will man natürlich sehen. Du hast eine ganz andere Energie in dem Alter. Du willst die Welt entdecken, du willst Impulse haben, du willst dich austoben. So, und irgendwann kommst du in unserem Alter an, hast dich ausgetobt, hast jobmäßig Gas gegeben, hast sozusagen diese Autobahn des Lebens hinter dir und dann guckst du ja nach vorne und sagst du, okay. Und dann willst du ja, denkst du zurück, wir gucken uns alte Fotos an und denken, Mensch, früher war doch eigentlich alles gar nicht so schlecht, das war doch schön. Und wollen das festhalten, was wir früher hatten.
Okay.
Also dieser Blick nach hinten, weil wir verlieren ja jetzt vieles, was wir hatten. Ne? Mhm. Wir verlieren unsere Fitness, wir verlieren die Energie, die wir früher hatten, vielleicht auch Dinge, die wir machen konnten. Es wird immer weniger. Und das, was wir haben, das bisschen, das wollen wir festhalten. Und vielleicht auch die Vergangenheit festhalten. Und vielleicht auch da wieder hingehen. Das ist jetzt sehr allgemein,
ja, aber
so ein bisschen Küchentischpsychologie. Aber ich glaube, das sind so die Beweggründe. Und wir versprechen uns so eine gewisse heile Welt auf dem Dorf. Ein bisschen Überschaubarkeit, nicht so viel Stress und ist alles wieder überschaubar, weil jetzt haben wir keinen Bock mehr, so viel Gas zu geben und uns mit ganz vielen neuen Dingen, Digitalisierung, Internet, TikTok, what the heck, damit zu beschäftigen, sondern mit Menschen sprechen. Mal die Hand geben und sagen, Mensch, wie geht's dir? Ein bisschen ruhiger.
Wobei für dich gilt das nicht, ne? Du würdest jetzt, oder könntest du dir vorstellen, nach Falkenburg zurückzuziehen?
Das kann ich auch.
Könntest du dir vorstellen?
Das könnte ich mir auch vorstellen. Also für mich ist es viel wichtiger, dass ich die Menschen, die mir wichtig sind, dass ich die in der Nähe habe. Also Freundinnen, Freunde, Familie, dass die drumherum sind. Das finde ich viel wichtiger, da den Zugang zu haben, als irgendwo auf dem Dorf zu sein und man trifft sie dann sehr selten. Aber wo man dann am Ende ist, weil ich bin wirklich sehr viel rumgekommen, auch weltweit, das ist am Ende egal, glaube ich. Aber wenn ich meine Familie, meine Frau, meine Kinder, meine Mutter, mein Bruder, Schwiegereltern und ein paar Kumpelinen und Kumpels um mich rum habe, dann bin ich happy. Aber das musst du dann ja auch wieder aufbauen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, was ich festgestellt habe, dass da, wo meine Familie ist, dann ist mir relativ egal, wo das ist, solange meine Familie da ist. Also es kann auch ein extrem hässlicher Ort sein und es muss dann auch gar nicht, das ist ja für viele Hamburger nicht vorstellbar, dass man auch außerhalb Hamburgs leben kann. Offensichtlich. Wie ist der Blick da auf diesen Dörfern, dass du warst hier erst immer in Niedersachsen unterwegs, in der Zwischenzeit ja auch anderswo, Schleswig-Holstein und so.
Genau.
Wie ist der Blick von da auf Hamburg, auf die Hamburger? Ist es überhaupt ein Thema?
Weil
ich weiß, in Bremen war das immer ein Riesenthema. In Bremen wurde man ja, weiß nicht, wie es dir ging, ich wurde so viel über Hamburg gefragt.
Ja.
Und am Ende dieser Fragerunde
kommt die allerwichtigste Frage.
Nämlich, welche Frage war das?
HSV oder St. Pauli?
Denn die Frage war immer, bei mir war die Frage immer so, sagen Sie mal, reden Sie eigentlich in Hamburg auch so viel über Bremen? Und da musste ich immer sagen, gar nicht. Also das fand ich immer so interessant, wie sehr sich die Bremer für die Hamburger interessiert haben.
Ja.
Und so ein bisschen auch so einen Minderwertigkeitskomplex da hatten, den sie, finde ich, gar nicht haben mussten. Aber natürlich spielt Bremen in Hamburg, also außer man spielt mal gegen Werder Bremen, eigentlich keine Rolle. Wenig.
Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, albern, diese beiden Städte zu vergleichen. Mhm. Die sind einfach unterschiedlich, haben unterschiedliche Charaktere. Klar, es ist ein kleiner Sport, wegen Werder und HSV, sich da ein bisschen zu foppen. Das finde ich auch lustig. Und viele wundern sich, warum ich als jemand, der in der Gegend aufgewachsen ist, HSV-Fan bin. Aber das ist halt so. Ich bin zum Fußball gekommen, erst seitdem ich in Hamburg wohne. Mhm. Und so entwickelte sich das. Aber ich finde, Hamburg hat eine gute Reputation. Das, was die Menschen über Hamburg reden, ist eigentlich positiv. Mhm. Also ist ja auch eine schöne Stadt, die ist vielfältig, die hat viel zu bieten, man kann viel machen und ist auch rein optisch eine schöne Stadt. Also von daher, ich habe nichts Negatives gehört.
Wenn man dich jetzt heute fragt, sagst du auch nicht, du bist Bremer oder du sagst, ich bin Hamburger?
Ich bin Hamburger und ich bin auch Bremer. Ich bin auch Oromo und ich bin Falkenburger. Das habe ich alles in mir. Das sind ja Teile von mir. Da habe ich gelebt, da habe ich wichtige Stationen meines Lebens gehabt. Meine Ausbildung in Bremen gemacht, wichtige Begegnungen und so weiter und so fort. Also von daher würde ich das so sagen. Aktuell bin ich natürlich seit fast 30 Jahren Hamburger.
Wo geht's mit dir noch hin? Man stellt ja fest, dass man, je älter man wird, oder besser mich auch da, man wird ja so ein bisschen, du hast gesagt, so ein bisschen ruhiger, du hast schon unglaublich viel erreicht. Du hast alle möglichen Sendungen moderiert, bis hin zur NDR Talkshow. Du hast eigene Sendungen moderiert, du warst auch auf anderen Kanälen. Du wirst angefragt für Moderation von Veranstaltungen, du verdienst gutes Geld und so. Was sind dann so Ziele, die man so mit frage ich jetzt mal für einen Freund, die man mit 56 dann noch hat?
Auch noch so einiges.
Ich meine, also, jetzt beruflich. Also das eine ist ja sozusagen, dass man dann, du sagst ja ein bisschen so, wie man zur Ruhe kommt, aber erzähl ja einiges.
Also ich glaube, dass wir unsere Generation, die jetzt so in unserem Alter ist, dass wir anders unterwegs sind als diejenigen, die es in unserem Alter vor 30 Jahren waren. Also wir haben viele Möglichkeiten. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir etwas fitter, etwas gesünder und haben mehr Möglichkeiten. Sehr allgemein gesprochen. Mhm. Es gibt natürlich auch einige, bei denen das nicht so der Fall ist. Deswegen ist bei mir jetzt noch nicht Schluss, auf keinen Fall. Also ich habe noch Bock, so viele Sachen zu machen. Ich arbeite gerade an einem Bühnenprogramm fürs nächste Jahr zum Thema Vielfalt und Diversität. Möchte den Menschen Lust auf Vielfalt machen. Da gibt es mit Sicherheit noch viel zu tun. Und ich habe immer noch große Lust zu moderieren. Das macht mir großen Spaß mit meiner Sendung Jared kommt rum.
Und dieses Fernsehen ist irgendwie, ich muss immer daran denken, dass Markus Lanz mal gesagt hat, also er kann sich nicht vorstellen, mit 60 noch vor einer Fernsehkamera zu sitzen. Nun fragte ihn so in irgendeinem Zusammenhang Robert Habeck in einer Sendung mal, was ist denn, Markus Lanz fragte Robert Habeck, wo sind Sie in 20 Jahren? Und dann sagte Robert Habeck, ja, dann komme ich hier wieder zu Ihnen in die Sendung. Oder wo sind Sie denn da, Herr Lanz? Und sagt er, ich sitze dann immer noch hier. Was ich damit sagen will, meine Erfahrung mit so Fernsehmenschen, wie du unbestritten einer bist, ist, dass einerseits die Fernsehsender kein Interesse daran haben, Gesichter, die sehr viele Leute kennen, schnell loszuwerden oder überhaupt loszuwerden. Hubertus Meyer-Burckhardt, Markus Lanz, Giovanni Di Lorenzo, ja. Und umgekehrt offensichtlich, dass das auch der Reiz des Fernsehens einen offensichtlich nicht loslässt. Also gar nicht so einfach ist, dann plötzlich nicht mehr vor der Kamera zu sein. So wirkt es. Ist das gut beschrieben?
Ja, also bei mir ist es die Tätigkeit. Ich mag einfach die Tätigkeit des Schnackens. Ich schnacke gerne mit Menschen. Ich liebe Menschen. Ob es nun auf der Bühne ist, vor der Kamera oder am Mikrofon, in meinem Podcast oder wo auch immer. Das Medium ist ein Medium sozusagen. Das ist ja ein Mittel, um das auszuleben und das zu machen. Und damit kommen natürlich auch viele Vorzüge und viele Vorteile. Und mir macht das, der ganze Zirkus macht mir einfach großen Spaß. Und ich möchte das so lange machen, wie es geht. Das ist zumindest jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ich in 10 Jahren drüber nachdenke. Vielleicht denke ich dann, ich möchte gerne was Handwerkliches machen und oder mich komplett zurückziehen. Das wissen wir ja nicht, was demnächst noch so passiert in unserem Leben. Aber ich habe noch große Lust dazu und mir macht es sehr viel Spaß.
Hast du noch mal Kontakt gehabt zu den beiden Menschen, zu dem einen Menschen, der damals zu dir gesagt hat, als du gekündigt hast, was glaubst du? Glaubst du, du bist jetzt Hollywood-Schauspieler? Hat er sich nochmal gemeldet oder hast du ihn nochmal gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. Wie lange ist das denn her? Das ist ungefähr 10 Jahre her. Und der war voller Bewunderung und hat sich gefreut und sagte, geil, dass du das gemacht hast, geiler Weg, ich freue mich für dich und gute Entscheidung, hätte ich nie gedacht. Ich erinnere mich noch an unser Gespräch und so weiter und hat mich nochmal zu sich eingeladen, nach Hause mal auf einen Kaffee vorbeizukommen und so. Also war voller Achtung dafür.
Trinkst du immer noch Jakobs Krönung oder gibt es einen anderen Kaffeetipp für alle die Kaffee trinken?
Du, ich habe wirklich ohne Ende Kaffee getestet und probiert. Ich bin, was das angeht, ich könnte ein Klugschieder sein und erzählen, oh, der Kaffee schmeckt schlecht oder so, was auch immer. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass der Kaffee einschmeckt. Ich bin auf keine Marke spezialisiert oder festgelegt. Ich gucke jetzt auch nicht. Das Einzige ist, wenn Kaffee wirklich schlecht schmeckt, das fällt dann auf. Aber die meisten Kaffees sind eigentlich okay. Und wenn einer wie Knüppel auf den Kopf schmeckt, dann sage ich, danke, das reicht.
Letzte Frage. Nächstes Dorf, was du besuchst? Suchst du die selber aus, die Dörfer? Bewerben die sich? Wie macht ihr das?
Die bewerben sich, die schreiben uns oder wir suchen das raus. Wir haben eine Redaktion, die da dann dran arbeitet und guckt, ob das zu uns passt. Darf ja auch nicht zu groß sein, sollte die richtige Größe haben, so ein Dorf. Und so sind wir dann am Rumschauen. Wir sind jetzt das nächste Mal sind wir in Furbach und dann sind wir in Niedersachsen und dann in Borkum auch in Niedersachsen.
Ja, das war wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ich habe es am Anfang, glaube ich, gesagt, es hat irre lange gedauert, bis wir einen Termin hingekriegt haben. Aber es ist ein gutes Zeichen für uns beide. Wir sind offensichtlich trotz unseres hohen Alters, wir haben noch Termine.
Wir haben das Gefühl, dass wir noch gefragt werden.
Vielen Dank.
Lieber Lars, vielen Dank für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.